Und mittlerweile hat man natürlich keine überraschten Gesichter mehr beim Thema SAP S/4HANA Migration. Eine große Anzahl, gerade von mittelständischen Unternehmen, startet jetzt rein in das Thema. Herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt damit starten. Jetzt ist die Zeit, das wahrscheinlich am stressfreisten durchzubringen. Die Kunden wollen halt auch, wenn man es schon mal gesagt hat, wir bleiben SAP, jetzt dann auf diese neue Plattform, dass der Erfolg von so einem Projekt davon abhängt, dass man das gut organisiert kriegt, dass man den Rückenwind hat, dass man das Budget bekommt und dass man die Fachbereiche hier mitnimmt. Diese ganzen Themen, die sind erfolgskritisch.
Werbung. Du bist ein erfahrener IT-Profi und hast Lust auf eine neue berufliche Perspektive. Wir suchen Verstärkung im Bereich SAP, im Bereich IT-HR, den Senior Consultant SAP Success Factors und im Bereich Produktion, den Senior Consultant SAP PP. Bei MindSquare übernimmst du von Anfang an Verantwortung und kannst so deine Expertise einbringen. Dich erwarten vielfältige Kunden, spannende Branchen und abwechslungsreiche Aufgaben. Bewirb dich jetzt unter mindsquare.de/Karriere. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim SAP IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über S/4HANA-Migration, die Lage beim Mittelstand. Wie sieht es da eigentlich aus gerade? Was sind so Erfahrungswerte? Und ich habe mir dafür einen kompetenten Gast eingeladen, Ingo Biermann. Hallo Ingo.
Tobias, hallo.
Ingo Biermann ist Bereichsleiter SAP-Beratung bei MindSquare und bringt mittlerweile über 25 Jahre SAP-Erfahrung mit als Berater und Projektmanager sowohl im Mittelstand als auch bei Großunternehmen verschiedener Branchen. Zum Beispiel die chemische Fabrik Butenheim aus dem Oetker-Konzern oder den Energiekonzern EnBW. Dabei ist er spezialisiert auf die Strategie- und Architekturberatung im SAP-Kontext in und rund um S/4HANA. Hm. So, und heute erzählst du uns ein bisschen was zu, wie sieht es eigentlich im Mittelstand aus? Also State of the Union, S/4HANA-Migration im Mittelstand. Also,
gern.
Wenn du jetzt auf S/4HANA-Migration guckst, da im Mittelstand, wo stehen denn viele Unternehmen gerade aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
Also, das Thema begleitet uns jetzt ja schon eine ganze Weile, sowohl alle SAP-Kunden, wie auch bei uns auf der Beraterseite. Ich mache ja mit unseren Kunden ganz oft den ganzen Zyklus sozusagen durch. Wir schauen ganz am Anfang, wo wollen wir in den nächsten, lass es 5 Jahre sein, eigentlich damit hin. Und mittlerweile hat man natürlich keine überraschten Gesichter mehr beim Thema SAP S/4HANA Migration. Auch wenn die SAP selber vielleicht gedanklich ein paar Schritte weiter ist, ist es ja trotzdem so, eine große Anzahl, gerade von mittelständischen Unternehmen, startet jetzt rein in das Thema, setzt das Projekt tatsächlich auf. Und dafür ist ja auch noch genügend Zeit, das jetzt sauber zu machen. Wer sich da jetzt drum kümmert, der ist nicht bei den Early Adoptern, offensichtlich, hat aber vielleicht auch ein bisschen die Kinderkrankheiten schon hinter sich gelassen. Man kann halt sagen, sowohl das System selber, S/4HANA in der x-ten Iteration, ist das System, wo man hin will und der Release-Stand, und auch die Projekte selber, die Durchführung der Migrationen, ist ja eingeübt und gibt es eine ganze Menge Erfahrungen. Insofern eigentlich herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt damit starten. Jetzt ist die Zeit, das wahrscheinlich am stressfreisten durchzubringen.
Also ich höre daraus, es gibt jetzt nicht die nackte Panik irgendwie, dass also hier 2027 jetzt da so ein Damoklesschwert ist, wo jetzt alle in Panik versuchen, irgendwie jetzt noch schnell auf S/4HANA zu springen, sondern ich sag mal, es ist konzentriertes Arbeiten und geordnete Hektik oder was?
Ja, also klar, dieses Datum End of Mainstream Maintenance 2027 und die Dinge, die damit zusammenhängen, das ist natürlich immer noch ein Argument, es ist ein Aufhänger, es ist etwas, ja, jetzt haben wir das, nicht selten kommt es vor, wir hatten uns mal damit beschäftigt, dann war was anderes. Ja, gerade letzte Woche ein entsprechendes Gespräch geführt, wo das auch so das Zitat war. Dann haben wir erstmal 2 Jahre lang was anderes gemacht. Naja, aber jetzt müssen wir ja dann doch jetzt mal uns das angucken, denn 27 steht da, aber wir haben im gleichen Zuge auch schon gesagt, ja, auf der Roadmap im Zeitplan, wir planen das mal auf Oktober 27, den Go-Live. Aber wenn das da nicht aus Gründen passieren sollte, dann lassen wir den Jahresabschluss auch mal erstmal in Ruhe und gucken dann, wann in 28 im ersten Halbjahr wir vielleicht einen alternativen Go-Live-Termin finden. Ja, da stirbt niemand davon. Das muss man einfach dann nur planen und dann funktioniert das auch daher. Deswegen, also Panik ist da nicht erforderlich. Einfach seriöses Arbeiten.
Bevor wir jetzt da so ein bisschen reinsteigen, was sind denn da so aktuell Erfahrungswerte und wie können solche Projekte aussehen? Es gibt ja dann immer auch noch mal ganz kurz den Moment des Zögerns zu fragen, macht das überhaupt Sinn? Also will man überhaupt auf S/4HANA gehen? Gibt es diese Diskussion noch? Also dass man dann, also ich sag mal, deswegen jetzt S/4HANA oder SAP in Frage stellt oder, was ja auch auf dem DSAG-Jahreskongress bei so einer Umfrage dann mal rausgekommen ist, dass wirklich Leute auch, ich sag mal, konsequent damit planen, dass die eher auf 2030 oder sogar weit darüber hinaus schielen, weil die einfach sagen, nee, das ist works as designed, wir bleiben da. Ist das ein großes Thema in deiner Beobachtung?
Also es ist auf jeden Fall richtig, in den ersten Überlegungen, ja, das, was wir so Roadmap-Planung und Strategie nennen, diese Fragen einmal der Vollständigkeit halber auch aufzunehmen und darüber zu sprechen. Denn klar, wenn ich irgendwann eine Situation habe, wo ich mal überlege, will ich bei SAP bleiben, dann ist es in dem Moment, wo man großes Update, Transformation da angeht. Auch, sag mal, Geschäftsführervorstände wollen das natürlich auch irgendwo mal sehen oder hinterfragen. Kommt nicht selten vor, dass diese Frage dann auch nochmal in der Abschlusspräsentation oder so kommt. Und ganz realistisch angeschaut ist dann schon bei der Risikobetrachtung, ja, was ist denn jetzt das Risiko? Ich wechsle den ERP-Lieferanten in dem Projekt. Ja, auch, ich sag mal, andere kochen auch nur mit Wasser, das wird in ähnlicher Weise eigentlich dann gesehen, bin ich insgesamt in allen Jahren, mit denen ich mich damit beschäftige, erst einmal bei einem SAP-Bestandskunden so weit gekommen in der gemeinsamen Überlegung, dass wir gesagt haben, dann gehen wir von SAP weg. Alle anderen haben in einer rationalen Betrachtung entschieden, wir bleiben auch bei SAP als Lieferanten. Und fairerweise ist diese Argumentation weniger auf die Aufzählung der Features beschränkt, sondern eher darauf, was bedeutet das denn für mich als Unternehmen, diesen Schritt jetzt zu machen, und ziehe ich daraus am Ende eigentlich gar keine wirklichen Vorteile. So ein bisschen schmerzvermeidend, ich möchte nicht das S/4HANA-Migrationsprojekt machen, gehe ich woanders hin. Bei näherer Betrachtung ist das andere Projekt noch schlimmer.
Ja,
okay. Also das ist vielleicht die Antwort auf die erste Frage. Und die zweite ist, sagtest du, ja, kann man sie auch komplett ausreizen, ja, können wir nicht bis 2030 oder entsprechend warten. Auch das.
Also, dass man die Entscheidung quasi also schon wirklich auf die lange Bank schiebt oder eigentlich erstmal sagt, nee, die Entscheidung ist eher dagegen, muss man sagen.
Ja.
Nicht gegen SAP, aber gegen S/4HANA. Und man sagt, okay, wir bleiben da gar nicht so vielleicht, oder Beweggründe könnten natürlich die Reife sein, aber auch einfach, nee, wir trauen uns den Change gerade nicht zu.
Ja. Also diese Argumente oder diese Überlegungen, die gibt es immer schon, sag mal seit 2015 irgendwie. Und die waren auch anfänglich stärker valide, zu sagen, ja, ich mag mein System, ich möchte jetzt eigentlich erstmal dabei bleiben, ich warte mal ab, was passiert und so. Und die Überlegung gibt es jetzt auch immer noch, dass wirklich gesagt wird, ja, mit unserer ganzen Organisation, wir sind so komplex, das kriegen wir jetzt im Moment nicht hin. Gerade in im Mittelstand, wo man jetzt eher etwas pragmatischer da drauf schaut, ist schon die Erkenntnis weitestgehend verbreitet, dass ja das Problem diese Aufgabe eigentlich nur weiter in die Zukunft verschiebt und jetzt inhaltliche Gründe eigentlich nicht mehr für so eine Überlegung sprechen, denn die Projekte sind handhabbar, die lassen sich auch pragmatisch irgendwo durchführen. kein Mini-Projekt, ja, es ist eine ernsthafte Aufgabe, aber es ist ja auch kein Himmelfahrtskommando irgendwie, wie man das manchmal so in den Anfangstagen irgendwo wahrgenommen hat. Also es ist pragmatisch machbar. Und der Unterschied, der ja sozusagen der inhaltliche Druck, die technischen Schulden, das wird auch jedem eigentlich inzwischen klar. Die Kunden wollen halt auch, wenn man es schon mal gesagt hat, wir bleiben SAP, jetzt dann auf diese neue Plattform, um dann von da aus wieder mit neuen Möglichkeiten weiterzumachen. Und deswegen diese ernsthafte Überlegung, wir reizen das jetzt komplett bis zum Ende aus, weil dann ja vielleicht auch nochmal eine Verlängerung oder so kommt und bleiben auf unserem System, ehrlicherweise von 2015 vom Stand oder davor. Das gibt es eigentlich nur noch bei hochkomplexen Behörden, irgendwo spezifischen Konzernkonstellationen, wo das halt wirklich einen Riesen, die Komplexität der Organisation da einen Riesen Einfluss hat.
Okay, dann gehen wir mal davon aus, wir entscheiden uns für die Migration und haben die ja dann auch gemacht. Du hast mir erzählt im Vorfeld, dass du mir ein Kundenbeispiel mitbringst und vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was ist das für ein Kunde gewesen, in welcher Branche ist das, wie groß und so weiter, dass wenn du da dann von Best Practices erzählst, dass wir auch ein bisschen einschätzen können, okay, aus welcher Richtung kommt das oder passt das dann auch für andere?
Genau, wir hatten uns ja im Vorfeld mal unterhalten und ich habe gedacht, stelle mir mal ein Beispiel gerade zusammen von einer Migration, die wir durchgeführt haben, die so ein bisschen exemplarisch ist für eine überschaubare kleine Projektsituation, ja, weil, sag mal, die großen Changes und die Riesengeschichten, die hört man ja häufig genug. Und da geht's hier um, ja, wie man so kennt, ja, gehobener Mittelstand, insgesamt 4000 Mitarbeiter und Pharma-Chemiebranche, Hauptsitz hier in Nordrhein-Westfalen. Noch ein anderes Werk in Deutschland und dann noch Standorte. Da gibt es einen mal hinzugekauften Standort in der Schweiz. Es gibt noch Vertriebsgesellschaften in Europa und auch in den USA Standort. Und ja, typisches Kennzeichen, glaube ich, hier an der Stelle ist, die sind schon in ihrer Voraussetzung natürlich stark aufgebaut auf das SAP-ERP. Historisch, das heißt alles, was Finanzen, Rechnungswesen, Controlling angeht und die ganze Produktion, Logistik, die läuft halt richtig integriert und wie man sich es eigentlich sozusagen schön vorstellt, im ICC klassisch. Und deswegen sind auch, ja, wenn man mal überlegt, Herausforderungen oder was beschäftigt den Kunden eigentlich, weil das Unternehmen natürlich nicht sagt, hurra, ja, eine große Migration, da haben wir jetzt gerade drauf gewartet, sondern die gucken hauptsächlich auf Optimierungen im Bereich Produktion und Logistik. Das ist so, was die vorantreibt. Die können wir Planung, Produktionsplanung, Bedarfsplanung und diese Sachen vielleicht besser machen und gucken so im Fachlichen auf diese Themen. Und wenn ich dann auf die IT schaue, dann habe ich mich auch bei dem Kunden hier gewundert, bei den ersten Gesprächen, wo wir so ganz langsam erst mit anderen Themen eingestiegen sind. Ja, also so halt eine 4-Personen-IT-Abteilung, 3 beschäftigen sich mit SAP und halten das System da auch gut im Gang und das funktioniert auch so, machen mal den einen oder anderen Berater mit dabei, aber ja, also Respekt, ja, das funktioniert offensichtlich hier ganz gut, was aber dann natürlich am Ende auch die Herausforderungen so in dem reinen IT-Bereich angeht, da ist natürlich ein Thema, ja, also was machen wir hier selber, was lagern wir aus, was ist hier unser Betriebsmodell, demografischer Wandel. Nicht bei diesem Kunden, aber an anderer Stelle habe ich nicht nur einmal gehört, ja, also ich gehe in Pension und mache das S/4HANA-Projekt hier nicht mehr, das kann mein Nachfolger mal.
Okay.
Ja, mehr so ein bisschen als Scherz natürlich gemeint, aber dahinter steckt natürlich schon demografischer Wandel in so einer IT-Truppe. Das ist ein Thema, ja. Nachfolger finden, rechtzeitig einarbeiten, man braucht mehr Stellen und es gehen eine Menge von den erfahrenen Recken, ja, im SAP in absehbarer Zeit irgendwo dann aus dem Unternehmen. Und es ist ein Thema natürlich, was damit reinspielt.
Wenn du jetzt bei dem Kunden, den du gerade angerissen hast, so guckst, mal ganz grob, also wenn du so die Projektphasen mal so nennen kannst, also wie ihr da eingestiegen seid, du hast gesagt, okay, es gab dann die ersten Fühler, die habt ihr euch angeguckt, wie ist die IT so aufgestellt, was kann vielleicht der Kunde da auch machen oder so, da können wir ja vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber so ganz grob, war das so ein, oder ich meine, welche Varianten habe ich jetzt schon gehört? Ne? So ein, ja, ich möchte gerne neue Features haben, deshalb mache ich S/4HANA. Oder war das so ein, ja, jetzt einfach nur auf die neue Version. Keep it as simple as possible. Beziehungsweise ja auch, ne, gab es dann nochmal Phasen, die eben zu so einer Entscheidung, macht man das oder das, dann herbeigeführt haben. Also mal ganz grob sozusagen, was war denn das für ein, wie war das Projekt aufgebaut und fairerweise, was ist rausgekommen? Wir wollen sozusagen den Spoiler zuerst haben.
Ja, okay. Also du sprichst ja jetzt schon genau die Themen an, die auch, ja, wo wir hier mit Struktur und Erfahrung am Anfang auch gut geholfen haben in der Zusammenarbeit, weil das ist ja genau das, was so ein Unternehmen nur einmal macht und ja auch natürlich gar keine Erfahrung spezifisch in dieser Art Projekt hat. Wir müssen es zuerst mal in entsprechende Phasen oder Abschnitte aufteilen. Kein Hexenwerk, sage ich gleich einmal. Und dann ist diese Zielsetzung, was wollen wir eigentlich machen, Bestandteil von dieser ersten strukturierten Überlegung. Wichtig, das schon mal auseinanderzuziehen und sich diese einzelnen Aspekte einzeln voneinander anzuschauen. Also eine Roadmap-Strategieüberlegung am Anfang, dann eine Vorstudie haben wir hier gemacht. Ich sage gleich, was das Ziel ist. Dann gibt es Vorprojekte. Das sind Themen, wo wir schon im Vorfeld im ECC-ERP einen grünen Haken dran machen können, also live gehen. Und dann das eigentliche Migrationsprojekt, das Umstellungsprojekt, das da auch nochmal wieder in Phasen irgendwo gegliedert ist. Und danach sind wir dann in der Phase danach. Ich will einmal kurz sagen, Subactivate wäre ja mal der SAP-Werkzeugkasten, um dieses Projekt zu strukturieren und zu sagen, genau, das sind die Phasen in Subactivate. Und hier.
Sag noch mal kurz, was ist Subactivate? Also, ja, wie würdest du das erläutern sozusagen? Ja,
das ist die SAP standardisierte Idee der Vorgehensweise, wie solche Transformationsprojekte ablaufen. Da gibt es entsprechende Phasen, in denen mit Quality Gates, und es ist ein hervorragend ausgedachtes und mit Erfahrung von der SAP selber hinterlegtes Framework, wo auch sehr viel Material mit drin ist, was man benutzen kann, wie soll der Workshop strukturiert werden und so weiter. Und wir gehen auch in diesem Fall hier jetzt von diesem Subactivate Framework aus, aber ganz starke Erfahrung von uns, wir müssen das erstens stark runterstrippen und vereinfachen für das, was wir in so einem kleineren Projekt vorhaben, und wir müssen es leicht anders strukturieren, deswegen auch Roadmap und Vorstudie. Denn in so einer Zusammenarbeit von einem SAP-Anwendungsunternehmen und einem oder mehreren Beratungshäusern gibt es einfach Meilensteine, wie ganz banal nach der Vorstudie, da geben wir der Geschäftsführung eine erste Ergebnispräsentation, wo dann sehr genau schon drin steht, was wird passieren. Und unser Auftrag geht ja auch nur bis dort. Und dann wird es einen Folgeauftrag geben, vielleicht sogar mit alternativen Angeboten, einen nochmaligen Einkaufsprozess und dann auch dazugehörig Change-Request-Prozesse und so weiter, die gar nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun haben, aber eine komplette Anforderung sind, um in so einem Unternehmensumfeld dieses Projekt überhaupt durch die Tür zu kriegen. Also Strich drunter, wir nehmen die Subactivate-Komponenten, die wir brauchen, und wir strukturieren sie leicht in anderen Projektphasen, damit es darauf passt, wie so ein Kunde arbeitet, ja, und wie es natürlich für den auch ist. Und da war es auch so. Also Roadmap haben wir eine erste Geschäftsführungsabstimmungsrunde gemacht und dann auch nach der Vorstudie, die dann ergeben hat, unsere Strategie ist eine Systemkonvertierung und wir setzen darauf, danach die technologisch hervorragend aufgestellte State-of-the-Art-Plattform S/4HANA zu haben und gehen dann auf alle folgenden Optimierungen. Diese Grundstrategie, sag ich mal, dann dem Vorstand wieder vorgestellt und dann aber auch gesagt, wir haben für alles die entsprechenden Grobkonzepte, wir haben für alles die Aufwandschätzung, so wird das Projekt aussehen. Und du hast schon mal jetzt 50 BT investiert und jetzt müssen wir hier das Projekt machen und das sehen wir so und so. Und bitte jetzt dafür die Projektfreigabe vorbereitet haben.
Ja. Also so ein bisschen die SAP-Methodik mit den ganzen Best Practices da drin angereichert und angepasst ein bisschen auf das, was so ein typischer Mittelstandskunde, ich sag mal, in einem Happen konsumieren kann, beziehungsweise was dann auch gut mit der jeweiligen Organisation funktioniert. Ja. Und dann auch dem Gefühl, dem Kunden ausreichend Gefühl der Kontrolle und Sicherheit gibt.
Ich bin überzeugt davon, dass der Erfolg von so einem Projekt mit so einer Zielsetzung, also nicht mit einer Zielsetzung, wir machen hier zurück zum Standard auf großem Bereich oder wir machen hier Innovationen jetzt schon im Projekt oder wir machen einen Greenfield-Neuaufbau, sondern von einem, wir machen das, was möglich ist, wir mögen unser System eigentlich und wir wollen hier mit einem Konvertierungsansatz in die Zukunft kommen, dass der Erfolg von so einem Projekt davon abhängt, dass man das gut organisiert kriegt, dass man den Rückenwind hat, dass man das Budget bekommt, dass man die Fachbereiche hier mitnimmt, die eigentliche IT-Abteilung einbindet und diese ganzen Themen, die sind erfolgskritisch und ja, ehrlicherweise nach den ganzen Jahren und Erfahrungen ist jetzt das einzelne Feature oder das Durchklicken von dem Software-Update-Manager oder so, das sind nicht mehr die erfolgskritischen Punkte.
Okay, jetzt hast du ja schon erwähnt, dass in so einem Projekt, ja auch in anderen Projekten, dann am Anfang Entscheidungen getroffen werden müssen. Also, dass da was sauber geklärt werden muss, was dann auch Weichen stellt. Gib mal Beispiele dafür. Was sind denn so Entscheidungen, die ich typischerweise treffen muss oder wo mich dann der Berater, der sitzt dann vor mir oder die Beraterin und schaut mich mit großen Rehaugen an und stellt jetzt Fragen. Ja, du musst dich jetzt entscheiden.
Ja, genau. Ja, ja. Also Checkliste am Anfang, bitte sag einmal, gehen wir jetzt hier eigentlich mit welchem Betriebsmodell in die Zukunft? Also ganz aktuell natürlich von allen Entwicklungen rund um Cloud und auch KI getrieben. Was ist hier das Betriebsmodell? Bei dem Kunden, über den wir hier gerade sprechen, das SAP-System ist bei einem Hosting-Dienstleister im Rechenzentrum. Dort wird es quasi on-premise betrieben. Ist jetzt ja eine Frage, ist das jetzt schon eine Private Cloud oder nicht? Reden wir mal von Hosting-Dienstleistung. Und da gibt es auch so ein bisschen Grundbasisdienstleistung, die in diesem Managed Service mit drin ist. Und der Rest wird halt intern gemacht. Das ist die Situation. Und jetzt stellen sich natürlich die Fragen, bleiben wir genau in diesem Betriebsmodell? Welche Alternativen würde es geben? Ein paar schließen sich relativ schnell aus, ein Hosting-Dienstleister wechseln, da besteht da jetzt gerade kein Grund. Wir sind zufrieden, es ist preislich in Ordnung. Aber klar, eine SAP Public Cloud Option wird es ja theoretisch geben. Das schon mal anfänglich überlegt, na, bringt uns das hier was, gibt es auch relativ schnell die Entscheidung, nee, das ist es auch nicht. Aber natürlich die Private Cloud bei der SAP, Cloud ERP, Private, formerly known as RISE, ist das eine Option? Ja, natürlich sprechen eine ganze Menge Punkte dafür. Die SAP-Herstellerstrategie, wahrscheinlich auch finanzielle Themen. Die SAP macht es recht attraktiv. Uns sprechen Punkte dagegen. Auch da manchmal die finanziellen Punkte, dass SAP es dann auch wiederum nicht so attraktiv macht, was die Gesamtkosten angeht, architektonische Überlegungen, keine Ahnung. Also diese Punkte sind da sehr wichtig und wir haben das hier in dem Fall uns genau überlegt, ja, auch welche Leistungen geben wir dann an RISE ab, haben da die Verträge und die Leistungskataloge mal ein bisschen verglichen und überlegt, wie soll die Kombination da sein und jetzt ja auch schon 2 Jahre her, als wir ganz am Anfang in diese Überlegungen reingestartet sind. Und da war die Entscheidung, wir bleiben bei unserem jetzigen Modell. Diese Entscheidung, Hosting, treffen wir ja auch nicht für die Ewigkeit, sondern für so einen Zyklus, bis wir wieder neu entscheiden über diese Outsourcing-Entscheidung. 4 Jahre, 5 Jahre. Dann muss ja wieder neue Hardware vielleicht beschafft werden, Verträge laufen aus. Dann können wir die, wollen wir in die Private Cloud-Entscheidung wieder treffen.
Okay.
Und Stand heute war die Entscheidung, das, was es an Mehrkosten bringt, mit sich bringt, wiegt nicht die Vorteile auf, die man da potenziell vielleicht hat. Da ist es ja so, SAP sagt ja, in der Zukunft irgendwann wird es KI-Funktionalitäten geben. Und am Ende habe ich beide Entscheidungen schon gesehen und begleitet. Wir gehen dahin, weil das Vorteile bringt und zur Gesamtstrategie passt. In diesem Fall war es eben so, wir haben gesagt, für die nächsten 5 Jahre bleiben wir bei diesem Hosting-Modell. Vorteil ist, der Change insgesamt ist nicht so groß. Wir sind eher dann wieder beim minimalinvasiven Projekt und dann muss man sagen, ja, ist das eine langfristige, visionäre State-of-the-Art-Entscheidung oder ist es einfach eine pragmatische Entscheidung? Was für ein Projekt ist jetzt halt gerade machbar und sinnvoll?
Nur was ich jetzt da raushöre, es ist auf jeden Fall ein guter Moment, mal intensiv darüber nachzudenken, weil es eine Gelegenheit sein kann, die mitzunehmen, obwohl ja natürlich das dann auch schon ein anspruchsvolles Projekt ist, dass ich auch vielleicht dann wirklich auch beide Schritte mache. Also sowohl das Betriebsmodellwechsel als auch dann auf die neue Version.
Ja. Okay. Genau. Allerdings
aber auch keine Entscheidung für die Ewigkeit, weil du, wie du gesagt hast, ich kann das ja nach 3 oder 5 Jahren oder wie auch mein Vertrag läuft, dann neu entscheiden und dann sagen, ja gut, dann gehe ich halt mit dem fertigen S4 dann absolut. Richtung Waldorf.
Genau, das ist der Kern. Tatsächlich eine individuelle Entscheidung und ein Gespräch mit dem Lizenzgeber, also mit SAP und ein entsprechendes Angebot dazu muss da auch natürlich mit drin sein. Ich habe es nicht mehr im Moment, dass ich das Thema überhaupt noch anbringen muss. Ja, gesetzt ist es bei allen Gesprächspartnern, dass ich das natürlich anzuschauen. Aber ja, einfach
also
meine saubere...
Also es wird nicht von vornherein abgelehnt, sondern nee, ist klar, alles klar. Lass uns mal drauf gucken auf die Zahlen.
Das müssen wir uns angucken, genau.
Und das ist dann Teil der Vorstudie oder wo passiert das?
Ja, individuell, je nachdem, wo diese Entscheidung dann auch getroffen werden muss. In diesem, also von... und Mindsquare in unserer Vorgehensweise Roadmap-Strategie genannten ersten Monat, wo man sich so ein bisschen die Karten legt, wird das in der Regel schon angerissen und mal so grob überrissen. Und hier auch in diesem Fall haben wir es so gemacht, dass wir dann in der Vorstudie das als eigenes Arbeitspaket nochmal sehr detailliert auseinandergelegt haben. Aber es gibt genauso gut andere Beispiele, wo wir sagen, ja, das kriegen wir hier innerhalb von einem halben Tag für unsere Verhältnisse auch entschieden und dann können wir das direkt in der Roadmap vorne schon mit abhaken. Aber hier ein Arbeitspaket, was zusammen mit Lizenzverhandlungen mit der SAP dann hier in der Vorstudie gelaufen ist.
So, jetzt sind natürlich die Zuhörenden und also auf jeden Fall ich auch daran interessiert, was sind denn die Erkenntnisse oder was sind die Stolpersteine, die Gefahren, wo würdest du empfehlen, was sollten Unternehmen beachten oder auf dem Zettel haben, wenn sie solche Projekte machen? Was sind so die Lessons learned aus Migration, wo du sagst, ah, da müsst ihr aufpassen?
Ja, wir sind jetzt ja gedanklich hier in dieser Vorstudie. Und da ist erstmal wirklich wichtig, die Vorstudie so zu machen, dass sie konkrete und weiterverwendbare, verlässliche Ergebnisse erzeugt. Wirklich schauen, dass nicht eine Vorstudie ist, etwas, wir gucken uns mal alles an und da stellen wir mal fest, das könnte man so oder so machen. Naja, das werden wir dann später mal entscheiden, wie wir das machen. Das macht natürlich Spaß und tut keinem so richtig weh. Man muss bei einer Vorstudie mit echtem Ergebnis ein bisschen mehr die Daumenschrauben im gesamten Projekt anziehen und ein bisschen konsequenter sein. Aber wenn meine Vorstudie sein soll, ich will dem Vorstand gegenüber, meinen internen Projektplanungen gegenüber sagen, so wird das Projekt wirklich aussehen, dann muss ich halt die Grundsatzentscheidungen, die Grobkonzepte auch wirklich so weit vorantreiben, entscheiden und konzeptionieren, dass ich das machen kann. Ich sage, entschuldige mich immer dann auch, ja, Grobkonzept ist ein dehnbarer Begriff, ja, was soll das sein? Das ist vielleicht auch nur eine DIN A4-Seite, wo entsprechend kritischer Punkt betrachtet wird. Aber der sagt am Ende, Stand heute werden wir das so machen und es wird so und so viel kosten. Ich sag mal Beispiele. In dieser Vorstudie, da können wir uns mittlerweile gut verlassen auf Readiness-Check, Simplification-Items. Also das ist ja der automatische Check des Systems. Wo liegen denn Schwierigkeiten? Denn wir gehen immer ja von der Grundthese aus, wie in diesem Fall, wir machen eine Systemkonvertierung, alles funktioniert wie vorher, das ist Baseline, These 1, aber mit der Einschränkung, da wo es Simplifications gibt oder andere Dinge, die dann einfach es vorher noch nicht funktionieren, da müssen wir näher reingucken.
Also Simplifications ist ja von SAP eine Wortschöpfung, die nichts anderes bedeutet im Umgangssprech als ich verliere meine Transaktion und kriege dadurch eine einfachere, nein, nicht eine, wahrscheinlich mehrere Apps, ja, die das Gleiche dann machen, was vorher in einer Transaktion passt.
Ja, möglicherweise Transaktion-App, aber es muss gar nicht so sein, es kann auch unter der Haube sein. Ja, aber du hast recht, also das Framing von Simplification bedeutet inkompatible Änderung. Ja, das ist eine großartige Leistung, ja. Genau, was wollte ich sagen? Also wir können uns auf diesen Mechanismus, Wording dahingestellt, inzwischen gut verlassen. Ja, wichtig ist, dass wir Erfahrung mitbringen, zu sagen, welche von 200 Findings sind denn die kritischen und welche kann man einfach für diesen Status der Vorstudie mal ignorieren. Denn, dass sich der Workflow-User im Namen ändert in S4HANA, okay, ja, vielen Dank für die Information. Darum kümmern wir uns dann später schon. Das wird kein Problem darstellen. Aber das Beispiel, das integrierte Warehouse Management WM, ja, in S4HANA als Stockroom Management genauso weiter funktioniert. Aber dass es großes Problem geben kann, wenn direkt ein Hochregallager gesteuert wird und diese Funktionalität und Schnittstelle hier verwendet wird, das ist natürlich ein Punkt, der dann richtig betrachtet gehört, denn sonst steht nach dem Go-Live halt das Hochregallager, was natürlich logischerweise nicht funktioniert.
Unangenehm.
Ja. So, und damit hätten wir dann einen Punkt rausgearbeitet, hier bei diesen Simplifications, der wirklich ein Problem darstellen wird und wo es eine Lösung geben muss und wo es ein Grobkonzept in der Vorstudie geben muss. Das werden wir so und so machen. Zum Beispiel, bitte weghören, wir kopieren irgendwelchen Code. Oder wir führen direkt schon EWM ein, was das dann wieder steuern kann. Das muss geklärt sein. HR Travel Management, also die FI-Komponente von der Reisekostenverwaltung, auch ein Punkt, der größeren Änderungen unterworfen ist. Was machen wir denn da? Ja, wenn wir das im Gesamtkontext dann hier wieder in gleicher Weise laufen lassen, wird das inhaltlich funktionieren, aber hier brauchen wir dann auf jeden Fall Fiori-Benutzeroberflächen, weil es anders nicht geht. In unserem Fall hier haben wir beispielsweise überall Fiori erstmal rausgelassen und auf den Optimierungs-Backlog geschrieben. Aber das Travel Management war trotzdem dann schon Bestandteil des Projekts, weil es anders nicht geht. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel. Kreditmanagement ändert sich auch direkt. Ja, Financial Supply Chain Management, FSCM, ist die neue Komponente. Wenn ich die Kreditwürdigkeit meiner Kunden beurteile und da irgendwo Kreditrahmen und so etwas pflege im System, dann muss ich das angucken und ein Grobkonzept haben, wie ich das machen will. Und in vielen anderen Bereichen brauche ich das nicht, weil da stelle ich fest, funktioniert vorher, hinterher, der Prozess wird so durchlaufen und dann schaue ich ihn mir vielleicht im Nachgang oder so an. Also, Stolperfalle, Vorstudie, alle Punkte finden, die dann später wichtig werden für die Durchführung.
Okay, also das sind ja schon einige, ne? Und du sagst, okay, wenn ich da die Weichen früh stelle und das betrachte, dann überrascht mich das nicht, sage ich mal. Okay, jetzt gibt es ja auch noch, ich sag mal, innerhalb der oder während der Umsetzung dann manchmal Sachen, die dann doch aufpoppen. Hm. Was siehst du da, wo dann vielleicht typischerweise Schiffbruch erlitten wird oder wo die Leute dann so ein bisschen einknicken?
Hm. Ja, also wir gehen mal jetzt hier auch den nächsten Schritt wieder weiter. Wir kommen zum eigentlichen Migrationsprojekt, Umsetzungsprojekt. Wir haben ja vorher noch ein paar Vorprojekte abgehandelt auf dem ERP. Und jetzt wollen wir ja das Umsetzungsprojekt kompakt halten. Ja, wenn ich die Projektleiterbrille aufsetze, sage ich immer, das Projekt soll möglichst kompakt sein, ja, damit das nicht so lang wabert und schnell
haltet
live geht.
Euch an den Scope.
Ja, ja, genau. Und das haben wir ja hier auch definiert, also Migration mit ein paar Quick-Wins, die wir machen wollen, aber eigentlich geht's eins zu eins rüber und jetzt geht's halt ans tatsächliche Doing. Und dann gibt's natürlich, ja, über den Wolken scheint immer die Sonne. Kann man sagen, ja, das arbeiten wir jetzt einfach wie geplant ab. Klar, ja, es ist ein Projekt. Da sind auch ein paar Aufgaben drin, ein paar Unwägbarkeiten, die man gut steuern muss. Ja, wer macht was? Die Beteiligten, die Aufgabenverteilung beispielsweise. Wir hatten hier eine ganze Menge im Custom Code zu tun. Also eins der Aufgabenpakete ist ja Custom Code, das, was man an Z-Coding selbst implementiert hat. Auch mit der These, es wird ja weiter funktionieren. Wir müssen es nur auf S4HANA einmal anpassen. Geänderte Datenobjekte, Tabellen, die sich ändern, solche Dinge, damit es wieder weiterhin so funktioniert. Und da kommt eine ganze ordentliche Latte an Themen dabei heraus. Und wir haben dann hier eine ganz klare Aufgabenverteilung auch vereinbart. Wir hatten 50% dieser Findings als Dienstleistung angeboten zu beheben und 50% macht hier der Kunde mit seinem Entwickler intern selbst. Was eine schlaue Idee ist, weil man damit ja auch Know-how-Transfer reinbringt, dadurch, dass einfach jemand da in dem Projekt im Doing mit dabei ist. In der Praxis ist das dann natürlich ein gemeinsames Team. Ja, die haben gemeinsame Dailies durchgeführt und auf den Fortschritt geschaut und sich ein bisschen ausgetauscht, so Kochrezepte geschrieben, wie man den und den Fehler jetzt das Finding jetzt beheben sollte. Dann haben wieder, sagen wir mal, irgendwie ein Junior im Team das nach Kochrezept dann abgearbeitet und so dann einfach eine gemeinsame Arbeit erzeugt, was am Ende dazu geführt hat, dass die 50% Aufteilung nicht 100% aufgegangen ist, aber fürs Projekt natürlich pragmatisch hervorragendes Vorgehen nach meinem Dafürhalten.
Das hört sich eigentlich gar nicht wie ein Stolperstein an, sondern eher wie ein Erfolgsrezept. Also das heißt, dein Take wäre auf die internen Kräfte zu setzen?
Hm. Auf jeden Fall mit einbinden, so gut wie möglich. Und auch nochmal drauf gucken, wer hat aus der Vergangenheit denn Expertise und auch die ins Projekt einzubinden. Also das ist das, dem wir ganz natürlich, selbstverständlich offen gegenüberstehen oder das muss für das Projekt so sein. Denn ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, hier Unternehmen hier, da gab es ja die bestehende Hosting-Verbindung. Und natürlich ist es sinnvoll, diejenigen, die das System im Hosting haben, dass sich die Experten, die das auch kennen, um die neue Infrastruktur kümmern, um das Aufsetzen der zugehörigen Maschinen, die auch sagen, wir machen normalerweise hier das Patching und kennen uns hier gut aus, die führen natürlich auch den Zoom, also Software Update Manager durch und haben die Aufgaben, während wir spezifisch hier die Rolle neben Projektleitung und Steuerung eingenommen haben, alle applikationsspezifischen Themen zu machen. Und dann findet man da einen sehr guten, also kann man da eine sehr gute Aufteilung eben finden. Ja, im Beispiel für die Techniker, während des Update-Durchführung gibt es einen Spauabgleich und den machen dann wieder die applikationsspezifischen Entwickler. Es gibt applikationsspezifische Vor- und Nacharbeiten, wo beispielsweise die Salden gezogen werden für die Wirtschaftsprüfer, vorher, nachher und solche Themen. Und da gibt es dann eine eben auch in Zusammenarbeit. Also nicht, man wollte damit sagen, nicht nur die internen, sondern lassen Sie uns schauen, wie kriegen wir eine gute Kombination hin. Natürlich möchte man gerne wenige Beteiligte haben, aber nicht weniger als sinnvoll.
Das heißt also, du würdest sagen, das ist auch ein Ding, also erstmal, dass man diese Zusammenarbeit auch fest einplant und fest managt und fest bestimmt. Mhm. Und dann auch wiederum, wenn du das getan hast, ist das auch kein Problem. Das heißt also auch eben diesen Situationen, also ist ja der typische Aussage ist ja, ne, viele Köche verderben den Brei irgendwie. Und du kommst ja als Beratungsunternehmen, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Projekterfahrung, dann auch erstmal dazu. Ne? Und dann musst du ja erstmal gucken, was ist denn da und wer mit wem und tralala und so weiter. Und du sagst also in so einem S/4HANA-Migrationsprojekt, ist das etwas, okay, das muss halt gemanagt werden und abgestimmt werden. Aber wenn es abgestimmt wird, dann kannst du davon profitieren. Also das klappt schon.
Also wollen wir mal das, wollen wir mal nicht auf große Organisationen, Konzerne und so schimpfen. Denn da gibt es natürlich organisatorische Herausforderungen. Und wir haben hier gerade im Kopf ein pragmatisches, kleineres, mittleres Unternehmen, wo dann auf der operativen Ebene ganz klar ist, dass wir jetzt einfach hier das Projekt so durch die Tür bringen, wie wir es uns mal ursprünglich vorgestellt haben. Und dann finden da aus meiner Erfahrung weniger Spielchen statt oder weniger wirkliche organisatorische
Formulare ausgefüllt werden,
sondern dann funktioniert das einfach in einer operativen Zusammenarbeit in der Regel ohne Problem.
Ja, sehr gut. Ingo, ganz lieben Dank für die vielen Informationen zum Thema S/4HANA-Migration. Ich habe einiges gelernt. Ich habe gelernt, S/4HANA-Migration, es ist nicht zu spät zum Starten. Ich kann starten. Andere haben auch gewartet. Die haben erstmal darauf gewartet, auch ein bisschen darauf, dass das schön abgehangen ist und jetzt ganz gut und smooth funktioniert. Du sagst, die Prozesse stehen, die Software steht. Wenn du die richtigen Leute auch dran lässt, dann funktioniert das Ganze smooth. Muss man keine Angst mehr vorhaben. Es muss natürlich, habe ich verstanden, gut geplant sein. Du sagst, okay, Vorstudie ist ein guter, wichtiger Schlüssel, um schon mal im Vorfeld Kostentreiber zu identifizieren und eben dann nicht kalt erwischt zu werden. Unterwegs gibt es da immer auch mal wieder Stolperscheine, aber typischerweise kann man die auch vorher identifizieren, auch mit ein bisschen Erfahrung dann und Unterstützung. Und in dem Moment, wo ich dann auch in das Projekt gehe, ist auf jeden Fall der späteste Zeitpunkt, wo dann auch die Organisation geklärt werden sollte und auch die Mitarbeit und Zusammenarbeit und Aufgabenteilung hat man ja eigentlich in jedem Projekt. Nur dein Take ist eben halt auch, es macht total Sinn, dann eben die internen, diejenigen, die bisher das SAP betrieben haben, auf jeden Fall auch in das Projekt zu involvieren. So gut und irgendwie, wie es geht, irgendwie auch kapazitätsmäßig, damit dann auch gleich der Know-how-Transfer stattfindet und die Leute voll durchstarten können mit dem neuen System. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank euch schon mal fürs Zuhören. Es gibt noch die Möglichkeit, Ingo, du hast ein Webinar zu dem Thema. Das Webinar heißt S/4HANA-Migration von Vorstudie bis Go Live. Das ist dann immer auch die Möglichkeit, noch mehr über Kundenbeispiele zu erfahren. Da gibt es dann noch mehr Details. Wie sah das bei anderen Kunden aus, so ein Weg? Also meldet euch gerne an dem Webinar an. Link dazu kommt auch in die Shownotes. Ansonsten in den Shownotes ist auch ein Artikel verlinkt, wo es nochmal dann Detailinformationen hier zu dieser Folge gibt, auch erweiterten Text, also schaut euch das auch gerne an. Ansonsten, ja, vielen Dank Ingo, vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit, macht es gut, bis demnächst.